Die Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch, der heute gemeinsam mit euch in die Zukunft blickt. Wie kann der Mensch, also ihr und eure Nachfahren, wie könnt ihr biologisch und medizinisch ausgestattet werden, um, sagen wir mal, unsterblich zu werden? Was wird möglich sein, unabhängig von ethischen Fragen?
Denken Sie daran, wie viel unserer führenden Politiker alle schon unter der Erde wären, wenn es nicht den Herzschrittmacher gäbe. Und der andere ewige Traum ist der von der Selbstschöpfung, dass wir Menschen machen können, der neue Entwurf von Körper und Konstitution. Künstliche Herstellung von Ei- und Samenzellen, künstliche Befruchtung, künstliche Herstellung des Menschen.
Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf.
Aber immer noch mit der Vision, Krankheiten zu heilen. Wir können also Menschen auf technischen Wege herstellen. Das dürfte nicht mehr lange schwierig sein.
Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf.
Damit beschäftigt sich der Molekularbiologe Professor Jens Reich, den viele von uns sicher noch als Bürgerrechtler der DDR aus den Tagen vor und nach dem 9. November 1989 kennen. Jens Reich, inzwischen emeritiert und bis 2004 Forschungsgruppenleiter am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in Berlin. Jens Reich hat am 17. Juni 2014 auf einer Ringvorlesung an der Technischen Universität Berlin gesprochen, bei der es um die Erschaffung des neuen Menschen geht. Design des Menschen und sein neues Selbstbild. Hier gilt dasselbe wie schon gestern im Hörsaal. Die Folien, die Jens Reich zu wissenschaftlichen Zwecken dabei verwendet hat, dürfen wir aus Rechtsgründen nicht online stellen. Wir können ihm aber dennoch gut folgen. Reich beginnt historisch und blickt in seinem zweiten Teil dann auf die Fragen von morgen.
Menschenbild ist der eine Begriff, der in diesem Zusammenhang immer gewählt wird. Also es wird zum Beispiel gesagt, dass die moderne Entwicklung der Reproduktionsmedizin das Menschenbild entscheidend und einschneidend und kritisch verändert. Bild ist ja etwas, was über die Sinne kommt. Ich glaube, es geht nicht mal nur darum, sondern vielleicht nicht mal hauptsächlich darum, das Bild, das wir uns von uns selber machen, sondern es geht um den Begriff des Menschen, was das Wesen des Menschen ist, das Wesentliche. Da gibt es den schönen philosophischen Begriff im Deutschen, den Inbegriff, wo Sie sehen, dass es keine einfache englische Entsprechung gibt. Darüber möchte ich reden. Wie sind wir entstanden? Was ist das Bild? Was ist der Begriff vom Menschen aus der Sicht der biologischen Anthropologie? Das Bild ist ja so eine Art Ikone der Evolution des Menschen. Haben Sie sicher schon oft gesehen. Es ist die falsche Stufenleiter der Evolution, denn sie suggeriert, dass der Mensch vom Affen abstammt. Dann langsam aus dem Affen zum Menschen geworden ist. Und dann fragt man, wo sind die ganzen Zwischenstufen geblieben? Die sind nicht mehr da. Die Frage kann nicht in dieser Form beantwortet werden, weil dieses Bild falsch ist. Führt irre. Es sieht aus, als hätte der Mensch alle Vorfahren erschlagen, beseitigt, ausgerottet und so weiter. Das ist nicht die richtige Antwort auf die Frage, warum existieren die Vor- und Zwischenstufen nicht mehr. Das ist das falsche Bild auf unsere Vergangenheit als Art, als Spezies Homo sapiens. Das richtige Bild muss das keiner Leiter, wo es immer höher geht, linear, sondern das muss ein Verzweigungsbild sein. Und wenn Sie sich die verschiedenen Vor- und Zwischenformen des Menschen ansehen als Verwandte, die auseinander hervorgegangen sind und miteinander verwandt sind, dann verstehen Sie, dass es auch noch Verwandte gibt auf dieser Erde. Und dann verstehen Sie auch, dass ein Prozess möglicherweise stattgefunden hat, in dem die Verzweigungen auch wieder zusammenkamen. Ich weiß nicht, ob Sie verfolgt haben in den letzten Jahren die Diskussion darüber, ob der Homo sapiens den Homo neanderthaliensis ausgerottet hat, verdrängt hat oder sich mit ihm vermischt hat und aus ihm eine neue Spezies hervorgegangen ist. Fragen dieser Art konnte man bis vor wenigen Jahren nicht beantworten, weil man ja nur die sichtbaren Fossilien, nämlich Knochen, Schädelknochen und Oberarm, Beinknochen und so weiter, mühsam finden konnte, soweit sie übrig geblieben sind und vernünftig präserviert werden, vernünftig aufgefunden und gesichert werden. Seit einigen Jahren ist es nun gelungen, in den Resten von menschlichen Knochen DNS zu isolieren. Und wenn das Fossil gut gesichert war, gut abgeschlossen über viele Jahre, tausende Jahre gewesen ist, dann besteht immer eine Chance, dass einzelne Zellen oder die DNS als Bruchstücke aus diesen Knochen isoliert werden können. Und das ist seit etwa 10 Jahren ist das ein großer wissenschaftlicher Zweig der Evolution geworden. Man kann dann nämlich die Charakteristika dieser DNS ablesen, sequenzieren. Der Anführer dieses neuen Zweiges der Wissenschaft arbeitet in Leipzig, ist der weltweit führende Professor dafür, Svante Paabo, ein Schwede, der am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie dort arbeitet und dem es also gelungen ist, einwandfrei nachzuweisen, zu sequenzieren Spuren menschlicher DNS in prähistorischer Zeit. Unter anderem ist es gelungen, das gesamte Genom eines Neandertalers zu sequenzieren und mit dem Genom eines Homo sapiens, wie er in den Datenbanken heutzutage ablesbar ist, zu vergleichen und dann auch mit dem Genom, also den DNS-Sequenzen des Schimpansen etwa oder des Orang-Utans. Das heißt, das, was früher sozusagen fantasievolle Rekonstruktion aus Resten, die man in der Erde gefunden hat, allein das gewesen ist, das ist heute mit objektiven Methoden der DNS-Analyse und den entsprechenden mathematischen, bioinformatischen Verfahren des Vergleichs dieser Dinge, ist das auf eine exaktere Grundlage gestellt worden. Man weiß heute, dass das Gesicht eines Menschen aus dem Schädel, da gibt es Spezialisten dafür, die allein aus der Form des Schädels, also jetzt eines, muss nicht ein prähistorischer Schädel sein, sondern jedes menschlichen Schädel kann man ja rekonstruieren und heutzutage also dann mit Röntgenverfahren den Schädel abbilden und dann nachbilden. Und es hat sich gezeigt, dass Spezialisten in der Lage sind, das Gesicht des Menschen mit sehr guter Sicherheit zu rekonstruieren aus dem Schädel. Sodass wir also annehmen können, wenn diese gleichen Leute sich mit dem Schädel prähistorischer Objekte befassen, dass man einigermaßen sich darauf verlassen kann, dass so ungefähr die Vorfahren des Menschen damals ausgesehen haben. Das ist eine Rekonstruktion dieser Art des ältesten Vorfahren, den wir noch mit den Menschenaffen gemeinsam haben. Also wir stammen ja nicht vom Affen ab, das habe ich ja einleitend gesagt, sondern wir haben gemeinsame Vorfahren mit den Hominiden, mit den Menschenaffen. Und das sei der älteste nachgewiesene, 14 Millionen Jahre ist das her. BP heißt hier vor der Gegenwart, before present. So etwa muss das Tier ausgesehen haben, von dem wir beide, die Menschenaffen, die 3 Spezies oder 4 Spezies, die es gibt, und wir, der Homo sapiens, und die ausgestorbenen Spezies wie der Neandertaler abstammen. Sie können das in der Arbeit in Science nachlesen dazu. Das ist 6 Millionen Jahre später. Wir waren eben bei 12, jetzt sind wir bei 6 Millionen Jahren. Die Rekonstruktion eines Sahelanthropus tschadensis, im Tschad also gefunden, im Sahelgebiet, im Sand gut bewahrt. Und was an diesem Schädel auffällt, sind die nicht mehr großen Hauer, die Menschenaffen haben, die Eckzähne. Und auf diesem Schädel ist schon die Öffnung des Rückenmarks senkrecht unterhalb des Schädels und nicht mehr wie bei den Menschenaffen seitlich. Das heißt also, dieses Wesen ist bereits aufrecht gegangen, denn der aufrechte Gang fällt zusammen mit einer senkrechten Anordnung des Schädelvorrahmens und natürlich dann des Rückenmarks, Übergang auf die Wirbelsäule. Wer aufrecht geht, muss dann seinen Schädel auch aufrecht haben. Ja, das flache Gesicht, nicht mehr das Hervorstehende, nicht mehr die gewaltigen Kiefer und so weiter. Ich weiß nicht, ob Sie 6 Millionen Jahre dieses Wesen schon als Verwandten, als menschenähnlich akzeptieren von der Anmutung her, die die Rekonstruktion des Gesichts nahelegt. Das ist jetzt 3 Millionen Jahre, wieder ein großer Sprung, auch wieder aus Afrika, der Australopithecus in Afarensis, also in dieser berühmten Schlucht in Kenia gefunden. Menschenähnlicher bereits, wie man dann vielen Einzelheiten, man hat auch noch mehr als einen Schädel von ihm nachweisen kann. Tja, und so mag der Homo neanderthaliensis ausgesehen haben nach Rekonstruktion aus einem gut erhaltenen Schädel. Ja, und mit ein bisschen Fantasie natürlich, Haarwuchs und Bart und so weiter. Auch die Nase ist ja nicht hundertprozentig aus der Form des Gesichtsschädels ableitbar. Ist das schon ein Verwandter im Geiste von uns? Oder würden wir ihn als fremd? Was würde passieren, wenn ein solcher Mensch, ein solcher Neandertaler in einem guten Anzug gekleidet, vielleicht auch besser gekämmt und rasiert, in eine Gesellschaft in einer Kleinstadt auftauchen würde? Ich spiele jetzt an auf die Novelle Der junge Engländer von Wilhelm Hauff, in dem genau das von Hauff fantasiert, imaginiert worden ist. Das ist allerdings kein Neandertaler, den gab es zu Hauffs Zeiten noch nicht, aber ein Affe gewesen. Und dann beschreibt er, es ist sehr lustig zu lesen, wie die ganze Kleinstadt, deutsche Kleinstadt, wie die mit der Ankunft, der Einführung in die Gesellschaft dieses jungen Engländers im grünen Anzug, modisch gekleidet, zurechtgekommen ist. Ich kann zusammenfassend sagen, dass das Ergebnis der Einwanderung dieses jungen Nichtmenschen eine ziemliche Krise des Selbstverständnisses der Bewohner dieser Kleinstadt im Laufe der Novelle ausgelöst hat. Was sind denn nun wirklich menschliche Merkmale im Unterschied von Menschenaffen und können wir daraus etwas für unser Verständnis unserer Essenz, unseres Wesens ableiten? Die zweite Frage werde ich verneinen gleich, aber immerhin ist es interessant, sich mal anzusehen, wann ein Schädel, wenn Sie auf ihn stoßen, das ist ja sogar Kindern in Afrika passiert, dass sie Finger oder Arme von prähistorischen Menschen einfach im Sand gefunden haben. Aufrechter Gang, das ist klar, das unterscheidet uns von den Menschenaffen. Dazu gehört, wir können nur aufrecht gehen, wenn wir den langen, geraden Oberschenkel haben, den der Schimpanse nicht hat, weshalb er diesen Watschelgang machen muss und auch nicht schätzt, aufrecht zu gehen, sondern lieber sich hangelt und so weiter. Opponierbarer Daumen, technologisch eine ganz wichtige Sache. Wenn der Daumen nicht bis zum kleinen Finger opponierbar wäre, sondern wie es bei mir droht, weil ich eine Arthrose hier im Gelenk hat, wenn die schlimmer würde, die Schmerzen, würde der Chirurg mir das Gelenk stilllegen müssen. Also wenn der Daumen nicht mehr opponiert werden kann, ist man stark behindert, würde ich sagen. Sie kriegen kein schwergängiges Schloss mehr auf, Sie können nur noch mühsam eine Last tragen. Ich kenne schon aus meinen Leiden, was ich habe, eine ganze Menge von Dingen Ihnen erzählen, die aus mir als mittelmäßigen Haushandwerker einen ganz schlechten, unfähigen gemacht haben. Opponierbarer Daumen ist ein ganz wesentliches technisches Gadget, ein Tool, was wir Menschen haben, was uns von Schimpansen und anderen Affen eindeutig unterscheidet. Wir sind der einzige Hominide und Primat, der nackt ist, der kein Fell hat. Wir hängen uns das Fell dann von anderen Tieren um. Das Schädel- und Hirnvolumen, das ist ja jedem bekannt, das ist etwa viermal größer als bei den Verwandten. Macht 2,5% unseres Körpergewichts auf und merkwürdigerweise gibt es Vögel, die bis zu dreimal mehr ihres relativen Hirngewichts, relativen Körpergewicht haben. Es gibt ja auch Vögel, die eine hohe Intelligenz und strategische Meisterschaft an den Tag legen, Krähen, Rabenvögel zum Beispiel. Die Entwicklung des Gehirns mit seinen besonderen Leistungen ist dann also bei den Säugetieren einerseits und bei den Vögeln andererseits getrennt gelaufen. Oberkiefer oval, keine Reißzähne, der Unterkiefer nicht so raus, sondern bescheiden in Höhe des sonstigen Gesichtsschädels. Die langdauernde Kindheit, dass wir die einzige Art sind, die praktisch unreif geboren wird und nicht in der Tasche wie beim Känguru erst reifen müssen, sondern nackt und unfähig, uns selbst zu erhalten, also auf die Mutter angewiesen sind. Ein sehr menschliches Kennzeichen, was man natürlich nicht in den prähistorischen Funden findet, ist, aber was wir wissen, ist das Weiterleben nach der Reproduktionsphase. Also bei Menschen etwa nach dem, ich weiß nicht, Frauen nach dem 50. und für Männer, ich weiß nicht, ich vermute mal nach dem 60. oder so etwas Lebensjahr im Durchschnitt. Dass man dann noch 10, 20, 30 Jahre weiterlebt, ist im Tierreich absolut unüblich. Das Tier, was aus der Reproduktion herausgeht, lebt nicht mehr lange. Es ist von der ganzen Physiologie, Entwicklungsphysiologie und so weiter so angelegt. Das ist bei uns anders. Nutzung des Feuers ist ja wahrscheinlich das entscheidende Kennzeichen, was uns, ja, ohne dass wir nicht aus der Savanne hätten uns höher entwickeln können. Die Nutzung des Feuers hat es möglich gemacht, Nahrungsquellen aufzuschließen durch Kochen, Braten und so weiter, die keinem Primaten zugänglich sind. Leichter verdaulich zu machen der Nahrung. Das ist ein ganz entscheidender Vorteil, der die Entwicklung des Menschen, die das Unabhängigwerden von den Früchten des tropischen Waldes und so weiter befördert hat. Naja, und dann, dass wir uns die Kleider machen, also nicht mehr ein Fell entwickeln. Das tun nur ganz wenige Menschen. Es gibt ja einige Menschen, wo das Fell sich entwickelt. Behaarte, ganz körperbehaarte Menschen. Daran sieht man, dass die Anlagen dazu im menschlichen Genom noch vorhanden sind und bei diesen wenigen Menschen aus irgendeinem Grunde aktiviert werden, während sie bei uns anderen, die wir nackt sind, reprimiert sind. Tja, was ist denn nun von all diesen ein überzeugendes Zeichen, das uns bei einem prähistorischen Menschen klar macht, dass es einer wie wir? Und da ist meine Antwort eben, also diese ganzen Dinge, wie der Knochen aussieht und die langen Beine und der große Schädel, das sind alles irgendwie keine Kennzeichen, die mich metaphysisch davon überzeugen, wenn ein Neandertaler hier käme, ihn zu akzeptieren als einen der unsrigen. Die Erkennungsmerkmale nicht, aber was mich überzeugt, sind zwei Dinge. Das eine ist das Gesicht. Das Gesicht allerdings bedarf des Gesichtsausdruckes, des Auges. Und da sind wir dann auf die Rekonstrukteure angewiesen, wenn wir bei älteren, bei prähistorischen Menschenschädeln nur den Knochen haben. Also Kunstwerk. Kunstwerk, tja, eine imaginierte Darstellung von Mensch oder Natur. Das würde mich überzeugen und da gebe ich Ihnen einige Beispiele. Das ist die sogenannte Venus vom Hohen Fels in Österreich, geschnitten aus Mammutzahn, diesem Riesenzahn, den die Mammute hatten. Der Schöpfer hat Mammut erlegt, sonst hätte er den Zahn nicht, oder vielleicht hat er auch von einem verendeten Mammut den Zahn genommen. und hat ihn bearbeitet in einer Weise, die uns klar macht, dass das das Abbild eines Menschen, nicht die Venus, also mit diesem Fruchtbarkeitszeichen wahrscheinlich als religiöses Symbol oder so etwas, ausgeschnitten. 35.000 bis 40.000 Jahre alt, wie man aus Röntgenuntersuchungen des Objektes weiß. Die sogenannte Aurignac-Kultur, die also auch in Frankreich entwickelt, entdeckt worden ist und in Österreich also auch vorhanden. Hier in Spanien, in den Höhlen, den Karsthöhlen von Spanien, gibt es sehr viele Bilder an den Wänden, wo Menschen gelebt haben. Ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich lese, das Bild ist etwa 15.000 Jahre alt, mit welcher Meisterschaft der Abstraktion mit ganz, ganz einfachen Mitteln hier ein Drama der verschiedensten Formen, Menschen, Hunde, Hirsche, Rotwild, Waffen, das Anlegen von Waffen, Bogen und so weiter, mit ganz einfachen Mitteln dargestellt. Hier eine dramatische Jagdszene, hier aus der Höhle von Altamira in Spanien, ein expressionistisches Bild eines Bisons. Picasso hat das gesehen und hat das gesagt, nach Altamira ist alles nur noch Dekadenz. Das ist der Ursprung der Kunst, hat er dazu gesagt, die Herstellung des Bildes eines Objekts, hier eines Tieres, durch Abstraktion, durch Reduktion auf maximale Reduktion, auf wenige Kennzeichen, die das Ganze in unserer Fantasie sofort wieder regenerieren lassen. So ein Bild würde ein Hund nicht zusammensetzen können. Das können nur wir Menschen, das sich einbilden und sehen, dass das ein Bison ist. Und der Künstler, der das gemalt hat, hat das also mit ganz großer Meisterschaft zustande gebracht, mit Röteln und Kohle an der Wand dieser Höhle. Es gibt also Spuren künstlerischer Tätigkeit, die bis in 50.000 Jahre zurückgehen. Seit 50.000 Jahren gibt es also Menschen, mich überzeugt das jedenfalls, wenn ich bildnerische Kunst sehe und doch noch dazu von dieser Meisterschaft. Das sind also Menschen gewesen wie du und ich, die dieselbe Fantasie, mehr oder weniger, wie wir auch, haben. Das sind diejenigen Menschen, von denen ich meinen würde, sie würden, wenn man sie ordentlich ausstaffiert und ihnen Deutsch beibringt, könnten unter uns leben. Es könnten vielleicht sogar sehr, sehr begabte, talentierte Menschen sein. Ich bin der Meinung, sie müssen Sprache gehabt haben, und zwar eine so entwickelte Sprache wie auch unsere. Weshalb diese bildnerische Kunst? Geht es hier um Beschwörung von Göttern? Jagdszenen, denkt man sich vielleicht, dass die Götter gewogen sein sollen und die Jagd erfolgreich sein soll? Waren sie abergläubisch? Hatten sie Angst vor irgendetwas? Hatten sie ein schlechtes Gewissen, dass sie die Tiere erlegten und zur Nahrung machten? War es die spontane Lust einfach am Zeichnen? Wie sah ihre Sprache aus? Die Meinung der Sprachforscher ist ja, dass die alten Sprachen, also von vor 10.000, 20.000 Jahren, komplexer und schwieriger gewesen sind als die abgeschliffenen heutigen Sprachen. Altindisch und Altgermanisch ist viel schwieriger zu erlernen, Grammatik und Vielfalt der Morpheme und so weiter, als heutiges Deutsch oder Englisch. So, da kommen jetzt die Fragen. 100.000 Jahre Evolution. Ist diese Evolution, die seit 100.000 Jahren läuft, ist die am Ende? 100.000 Jahre sind 4.000 Generationen. Geht das weiter? Wird es in 4.000 Generationen, 100.000 Jahren auch noch Menschen geben? Und zwar werden das die Menschen genauso wie wir, also wie ich, will ich jetzt erst mal sagen, ich weiß ja gar nicht, ob Sie zustimmen, wie ich mir vorstelle, dass das vor, sagen wir, 50.000 Jahren schon Menschen wie du und ich waren, dass wir also seit vielen tausend Generationen so sind, wie wir sind. Wo ist da noch Evolution dann, ist die eine Frage. Und ist diese Evolution zu Ende oder geht die weiter und wohin geht die? Da gibt es wenig, was man aus der Vergangenheit lernen kann. Es hat Evolution stattgefunden. Das sehen Sie daran, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die Milchzucker, Laktose tolerant, und andere, die keinen Milchzucker vertragen. Also keine Kuhmilch, die enthält Laktose, keine Kuhmilch trinken können, weil sie dann Durchfall bekommen. Und die Laktosetoleranten, da ist eine Mutation dafür verantwortlich, die den Aufschluss des Milchzuckers in der Verdauung möglich macht. Und wer diese Enzyme in dieser Variante nicht hat, kann die Laktose nicht aufschließen. Naja, und unverdauter Zucker wird eben schnell ausgeschieden. Der wandert mit Flüssigkeit zusammen schnell durch. Also hat man also ständig Beschwerden, Durchfälle und so weiter, wenn man Kuhmilch trinkt und laktoseintolerant ist. Laktosetoleranz ist überwiegend in den gemäßigten Breiten und ist selten vorhanden in den tropischen Breiten, wo es ja auch das Hausrind nicht gibt. Das andere Stichwort, was auf Evolution in der absehbaren Zeit hindeutet, ist, das kennen wir alle, ist die Hautpigmentierung. Die Hautpigmentierung ist für jeden Menschen angelegt als Genkombination, sind mehrere Gene. Und der Unterschied zwischen Weißhäutigen und mäßig Dunkelhäutigen und schwarzhäutigen Menschen, also mit heftiger Melaninexpression und geringer Melaninexpression, so heißt der Farbstoff, und derjenigen Expression, die nur auf Sonneneinstrahlung reagiert, also braun werden. Der Unterschied ist einer der Steuerung der Ausprägung dieses Melanins, ist genetisch fixiert. Das wissen wir, dass schwarze Ehepaare schwarze Kinder kriegen und weiße Ehepaare weiße Kinder kriegen. Die Anlage ist aber immer noch rezessiv vorhanden und unter bestimmten Bedingungen abrufbar. Also starke Sonneneinstrahlung ist einer der Faktoren. Manchmal ist aber die harte, hundertprozentige Expression von Melanin, wie im Körper eines Afrikaners, kommt plötzlich auch bei Weißen vor. In Südafrika hat das mal zu einem Riesenskandal mit Mord und Totschlag geführt, als in einer Familie, einer weißen Familie, plötzlich ein schwarzes Kind geboren wurde. Und die Frau angeklagt wurde, dass er also Ehebruch getrieben hätte. Das ist nicht nötig. Das kann passieren, dass das, was angelegt ist, durch irgendeine Mutation auch mal bei einem Kind von zwei weißen Eltern plötzlich ausbricht. Genau wie diese Sache mit dem Fell gelegentlich einmal kommen kann. Ein drittes Stichwort ist die HIV-Resistenz. Es gibt einen kleinen Prozentsatz von Menschen, der kann nicht durch das AIDS-Virus angesteckt werden. Der ist immun. Und zwar von Natur aus, natürliche Immunität. Es liegt daran, dass eine Schleuse, so ein Drehtürmechanismus an der Zellwand der entsprechenden Immunzellen bei diesen Menschen so mutiert ist, dass das AIDS-Virus nicht hinein kann. Das AIDS-Virus braucht eine solche Tür sozusagen, einen solchen Transporter an den Zellwänden der Immunzellen. Und wenn der verändert ist, kann es also einen glücklichen Umstand bedeuten, dass der Mensch nicht ansteckbar ist durch HIV. Umgekehrt kann man natürlich überlegen, ob man das CCR5-Gen von Menschen so verändert, zukünftigen Menschen so verändert, ebenfalls, dass wir alle immun sind, genetisch angeboren immun sind gegen AIDS-Virus. Das ist dann schon Design des Menschen. Ja, jetzt komme ich langsam von dem, was natürlich sich entwickelt hat, zu dem, was nun künstlich möglich sein könnte oder würde. Die Frage, ob wirkliche super große Mutationen, was der Genetiker Goldschmidt als Monstermutationen bezeichnet hat, er stellte sich zum Beispiel vor, dass aus einem Vorfahren des Menschen, einem Affen, durch eine Monstermutation plötzlich das Gehirn doppelt oder viermal so groß geworden ist. einfach bei einer Familie meinetwegen und dass das dann die wunderbaren Möglichkeiten, die dann dadurch offen waren, der große Speicher und die andere Verflechtung und so weiter, dass also solche hopeful monsters, wie er das genannt hat, hoffnungsvolle Monster, in der Lage sind, die Evolution in einen großen Sprung vorwärts zu treiben. Man hatte ja eigentlich auch heute noch das Problem, ich kann mir vorstellen, dass mal ein Gen verändert wird, habe ich ein paar Beispiele gegeben, aber ich kann mir als Biologe nicht gut vorstellen, wie es möglich ist, dass ein Reptil Flügel bekommt. Und da hatte der Goldschmidt die Idee, dass das vielleicht mit einem Schlag plötzlich mit Federn und Flügeln da gewesen ist und sich als so fortpflanzungsfähig und lebensfähig erwiesen hat, dass sich das durchgesetzt hat. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass in menschlichen Genomen solche Supermutationen denkbar sind. Sie kennen ja sicher die Fälle von Menschen, die einigermaßen normale, durchschnittliche Menschen sind und unglaubliche Gedächtnis- oder Kopfrechenleistung zu bringen imstande sind, was für jeden anderen Sterblichen völlig unvorstellbar ist. Addition, Division, Wurzel ziehen von 25-stelligen Zahlen und so weiter im Kopf mit kurzem Nachdenken. Irgendwie ist das Gehirn bei diesen Menschen so verdrahtet, dass die das irgendwie als Computerspeicher. Sie wissen ja, Wurzel ziehen im Computer ist ein einfacher Algorithmus, aber sie brauchen einen Speicher und müssen den Speicher ganz gezielt ausnutzen können. Und das scheint also solchen Menschen so zu gelingen. Savant-Idiot haben die Franzosen sowas genannt, ein unglaublich talentierter Mensch, der ansonsten aber entweder ganz durchschnittlich oder sogar geistig behindert ist und solche Leistungen, Spezialleistungen zu bringen imstande ist. Weiß man nicht, sind Dinge, die sich wahrscheinlich mit den Möglichkeiten der neuen Genomanalyse vielleicht mal klären werden, ob solche Menschen ganz besondere Mutationen haben, die solche Leistungen möglich machen. Es gibt ja noch andere solche Menschen mit Superleistungen, die für den Durchschnitt überhaupt nicht mal in Ansätzen machbar sind. Dazu muss man immer sagen, dass eine Fixierung einer neuen Eigenschaft, so etwas wie eben die Milchtoleranz, Milchzuckertoleranz, ist ja klar, die dauert viele Generationen. Die Mutation kommt praktisch nur einmal und wenn sie gut ist, wird sie sich schnell verbreiten, aber erstmal in einer Familie, zwei Familien und so weiter. Das geht mit immerhin exponentiell in einer Population, die konstante Anzahl von Individuen hat. Aber es dauert natürlich. Also jedenfalls Populationsmathematiker haben herausgerechnet, dass Fixieren für die gesamte menschliche Population einer neuen Eigenschaft, einer Mutation, eines neuen Gens, einige, also mindestens 1000 Generationen dauert, es sei denn, diese neue Eigenschaft ist so überlegen, dass alle anderen dagegen abfallen. Also meinetwegen, es würde ein Mensch geboren, der so stark ist, dass seine Nachkommen alle anderen ausrotten können, ohne dass die sich wehren können. Oder so ähnlich, irgend so etwas. Eine Mutation, die einen extrem hohen Auslesevorteil hat, die kann sich schneller verbreiten, aber mit einer Populationsgröße von mehreren Milliarden dauert es immer noch, ich weiß nicht, wie viele tausend Generationen. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass diese Evolution in vorstellbarer Zeit stattfinden kann. Es sei denn, wir bekommen Eugenik. Wir bekommen also dann eine staatliche Diktatur oder sonst irgendwie geartete Diktatur, die das einfach per Gewalt durchsetzt, per Anordnung durchsetzt. Das ist das Problem der Eugenik, was natürlich in der Geschichte des 20. Jahrhunderts immer eine Eugenik der negativen Auslese, dass man schlechte Merkmale beseitigen wollte und gute herauszüchten, so wie man das bei Hühnern oder Tauben oder Hunden oder so etwas macht. Dort ist künstliche Evolution und hier, das wollten also die Leute, die Eugeniker, beim Menschen auch anwenden. Die Frage nun ist also, es dauert eine geraume Zeit und es gibt nur wenige wirkliche Kennzeichen, dass seit 50.000 Jahren wirklich Evolution stattgefunden hat. sodass man schlussfolgern kann, dass in Zukunft die natürliche Evolution des Menschen, wenn überhaupt, dann sehr langsam vor sich gehen wird. Es wird sehr lange dauern. Es wird immer gesagt, zum Beispiel, dass wir heutzutage Eigenschaften, die früher durch negative Auslese verschwunden sind oder geringere Frequenz in der Bevölkerung bekamen, wie zum Beispiel die Anlage für Zuckerkrankheit, für die Typ-1-Zuckerkrankheit. Diese Mutation ist so, dass der Mensch nicht gleichwertig fortpflanzungsfähig ist gegenüber Menschen, die die Mutation nicht haben. Er ist krank in einem Alter, in dem er Kinder kriegen kann, und in natürlichen Gesellschaften werden eben die Kinder dann nicht ordentlich aufgezogen. Wenn der Mensch selber krank ist und mit 20 oder 30 Jahren dann die ganzen Folgen des Typ 1 der Zuckerkrankheit bekommt, des Diabetes bekommt. Und heute nun gibt es Insulin und heute gibt es alle möglichen Medikamente, mit denen man also den Zucker und den Feststoffwechsel kontrollieren kann. Und die Menschen, wenn sie mitmachen, Diät und all diese Dinge, bis ins hohe Alter führen kann, auf jeden Fall aber erreichen kann, dass sie keinen Nachteil in der Anzahl ihrer Nachkommen, das ist ja der wichtigste Evolutionsfaktor, die durchschnittliche Anzahl der Nachkommen, die ein Merkmal oder eine Population von Merkmalsträgern hat. Und wenn die höher ist als bei den anderen, die dieses Merkmal nicht haben und das Ganze ist genetisch fixiert, dann geht das Spiel langsam zugunsten natürlich von derjenigen Variante, die höhere Zahl an Nachkommen durchbringt in die nächste und übernächste Generation und so weiter. Ja, und diese Art von Auslese findet natürlich nicht mehr statt. Da kann ich nur sagen, ja, wenn das ein Faktor sein soll, dann wird er auf jeden Fall noch viele hundert Generationen brauchen, bis er sich durchgesetzt hat. Schnell wird es keine natürliche Evolution geben. Zusammengefasst, der Blick zurück zeigt, dass der Mensch unglaublich erfindungsreich und clever nicht nur die Zähmung, sondern auch die Unterwerfung der ihn umgebenden Natur geschafft hat, so weit, dass er sich eine zweite Natur gebildet hat. Wir leben also in einer zweiten Natur. Es ist uns gelungen, mit natürlich Kultur und Technik, ist ja klar, wie ist es uns gelungen, die Natur zu unterwerfen. Wir sind im Begriff, denke ich, der Hegemon der Natur auf diesem Planeten zu werden. Ob das für den Planeten und für uns zum Guten ist, ist eine Diskussion, die wir führen können. Was uns aber bisher nicht gelungen ist, ist die eigene Natur in Betrieb zu nehmen. Da gab es also Ansätze, die habe ich auch, glaube ich, ausgezeichnet. Also Kaiser Nero schielte also auf die Gladiatoren, die sich gegenseitig den Bauch aufspießten durch einen geschliffenen Smaragden. Und das wird beschrieben bei den Alten als besonderes Zeichen der Koketterie, weil der Smaragd so schön ist, und in Wirklichkeit war er stark kurzsichtig und der Smaragd war so geschliffen, dass er die Dioptrien gerade gerückt hat, sonst hätte er sein Vergnügen gar nicht haben können. Das war einer der ursprünglichen Formen des Versuchs, die menschliche Natur zu korrigieren, zu verbessern. Und solche Dinge haben wir dann mit Krücken und mit Brillen und mit Hörrohren haben wir gemacht. Und das ist aber jahrtausende lang nur eine Krücke an der äußeren Gestalt unserer Konstitution gewesen. Niemals nach innen gegangen. Dieses nach innen gehen, in die Maschinerie des menschlichen Körpers hineinzugehen, hat eigentlich erst im 20. Jahrhundert begonnen. Denken Sie daran, wie viel unserer führenden Politiker alle schon unter der Erde wären, wenn es nicht den Herzschrittmacher gäbe und andere. Also alle, die ein Technikum unter der Haut tragen, ein Taktgeber für einen Prozess, der natürlicherweise durch eine oszillatorische Selbstorganisation immer wieder den rhythmischen, normalen rhythmischen Herzschlag durchsetzt. Und wenn das, und das passiert vielen älteren Menschen, mich eingeschlossen, außer Rand gerät, dann eben die absolute Arrhythmie und die Gefahr, eine Embolie zu bekommen oder einen Herzinfarkt zu bekommen. Und bei Menschen, bei denen sich das nicht durch andere Mittel, Medikamente und so weiter einrichten lässt, wieder das Herz normal schlägt, gibt es eben dann diese Möglichkeit des Herzschrittmachers. Das ist so einer der ersten Schritte der technologischen Verbesserung des Designs des Menschen. Allerdings zu Anfang immer in den ersten Anwendungen natürlich immer um einen Fehler, um eine Krankheit oder so etwas zu behandeln. Das ist nun potenziell anders geworden. Das ist anders geworden mit der Aufklärung, jetzt erstmal vom Entwurf her, mit der Aufklärung des menschlichen Genoms. Seit wir verstehen, wie es kommt, dass Eigenschaften, Erbeigenschaften von einer Generation auf die andere weitergegeben werden, verlässlich, ziemlich verlässlich weitergegeben. Und wie es kommt, dass durch ständigen Abgriff dieser Information das Leben, also mindestens erstmal 70, 80 Jahre und so weiter, sich selbst als System am Laufen halten kann, durch immer wieder neuen Abgriff der genetischen Informationen. Die technische Voraussetzung dafür, dass den Menschen in den Entwurf künstlich hineinzunehmen, das ist das, was in diesen Jahrzehnten jetzt entwickelt wird, wo die Voraussetzungen an Versuchstieren bereits geklärt sind, am Menschen die Anwendung noch mit vielen Schwierigkeiten, also noch Zukunftsmusik. Wir sind jetzt in der Phase, wo die Frage, ob der Design des Menschen in künstliche Hand, Homo Creator oder Homo Faber genommen wird, schon absehbar, aber noch nicht durchführbar ist. Es ist also jetzt Rechtszeit, darüber zu diskutieren, ob die Menschheit diesen Schritt ernsthaft gehen will. Um sich die Träume, die ewigen Träume zu erfüllen, das ist also Lukas Cranachs Jungbrunnen, der ewige Traum der Menschheit. Von links heran werden die Alten und Kranken herangeschafft, steigen in das Bad hinein, wie sie dann hier im Jungbrunnen sich baden und dann langsam schöner, jünger, gesünder werden, heraussteigen und sich Vergnügungen zuwenden, die ihnen vorher nicht mehr gegeben waren. Der ewige Traum des Nichtsterbens, des Jungbleibens. Und der andere ewige Traum ist der von der Selbstschöpfung, dass wir Menschen machen können, der Neuentwurf von Körper und Konstitution. Das eine ein Chemiker, das andere ein Dichter, nämlich Friedrich Wöhler und Goethe. Goethe ist also durch die Harmstoffsynthese von Wöhler dazu gebracht worden, die Laboratoriumsszene im zweiten Teil des Faustes zu imaginieren, dass man einen Menschen machen könnte. Sie lesen sich die schöne Szene durch. Es wird also in dieser Phiole ein kleiner Mensch hergestellt. Allerdings mit alchemistischen Methoden. Heutige Methoden würden ganz anders aussehen, wenn man das inszenieren wollte. Was benötigen wir, um heute Menschen zu machen? Theoretisch erstmal, also noch nicht in der Praxis. Was wir brauchen, ist der sogenannte Blasenkeim, ein Blastozyst. Das heißt, ein kleiner Organismus mit einigen hundert Zellen. Und in diesen 100 Zellen, bei der Maus ist das ganz leicht herstellbar, sieht man also die innere Zellmasse. Das sind die embryonalen Stammzellen und dann so eine Trophoblasten, Ektoderm wird das genannt. Das ist das, was die Ernährung dieser inneren Zellmasse ermöglicht. Die innere Zellmasse, die embryonalen Stammzellen, sind die Manufakteure jedes tierischen Lebewesens und eben auch des Menschen. Die embryonalen Stammzellen, einige hundert, fangen an, teilen sich, differenzieren sich und bilden den Körper des Menschen in einem unglaublich komplexen, aber äußerst wohlgeordneten Prozess heraus. Wir Menschen können also keinen Menschen machen, aber wenn wir mit Blastozysten handieren würden, also mit Embryonen, künstlich hergestellten oder natürlich hergestellten, dann könnten wir das theoretisch so, wie es möglich ist, das bei der Maus zu machen. Die Alleskönner des Körpers sind es also, die wir in Betrieb nehmen müssen. embryonalen Stammzellen können also den ganzen Körper ausbilden. Adulte Stammzellen, Körperstammzellen können immer nur bestimmte Teile des Körpers, bestimmte Zellen und Gewebe ausbilden. Die embryonalen sind noch totipotent. Die können im Prinzip überall zu allem sich ausdifferenzieren. In Tausenden von Publikationen wird versucht, die Regeneration des Körpers, also den Schritt in Richtung Unsterblichkeit, systematisch auszubauen. Ich habe eine Reihe von Möglichkeiten, bei denen unmittelbar Fantasien nicht mehr nur, sondern schon Versuche laufen, gewisse spezialisierte Stammzellen herzustellen, um Schlaganfall, Querschnittslähmung, Herzinfarkt, Knochenmarksversagen, Gelenkarthrose, wieder Knorpel zu bilden, die Leber zu regenerieren nach Pilzvergiftung, verbrannte Hautareale mit guter Haut und nicht nur mit solcher Keratin-Narbenhaut zu decken, vielleicht sogar die Herstellung von Ei- und Samenzellen aus Vorläufern, zum Beispiel aus Hautvorläuferzellen oder so etwas, künstliche Herstellung von Ei- und Samenzellen, künstliche Befruchtung, künstliche Herstellung des Menschen. Alles noch Zukunftsmusik, weitgehend ja, aber nicht alles. Leukämie war in meiner Jugend ein hoffnungsloses Todesurteil. Leukämie ist ja Knochenmarks-Stammzellkrebs, in dem man mit einer scharfen Röntgen- oder Chemotherapiedosis das krebsige Gewebe tötet. Das geht dann zugrunde. Ja, und dann stirbt der Mensch natürlich, wenn nichts weiteres passiert. Und das, was heute eben möglich ist, dass man es besiedelt mit einer Stammzellkultur, die man von einem Spender, möglichst dem identischen Zwilling, wenn der vorhanden ist, oder aber einem nahestehenden Geschwister oder Eltern oder so etwas, ein Spender, der besiedelt dann die Knochenhöhlen, die Knochenmark von neuem. Und dieses Kind, bei dem ist das gelungen, eine Knochenmarks-Stammzellspende zur Rettung des Lebens. Denn ohne Knochenmarks-Stammzellen sind wir in wenigen Tagen tot, wie es das Beispiel der Tschernobyl-Bestrahlten etwa zeigt. Man stirbt dann entweder am Darmversagen oder an Infektionen, an Zusammenbruch der Blutfunktion. Aber das ist nun schon Therapie mit adulten Stammzellen. Das ist der erste Schritt in etwas, was nicht nur Zukunftsmusik ist, sondern schon sehr real aussieht. Aber immer noch mit der Vision, Krankheiten zu heilen. Wie ist es denn nun mit der Herstellung eines ganzen Organismus? Auch das ist denkbar. Es ist heute möglich, Mäuse herzustellen aus einzelnen Bindegewebs-Fibroblastenzellen mit einem Verfahren, was von diesem japanischen Nobelpreisträger Yamanaka vor einigen Jahren ausgearbeitet worden ist und von anderen dann vervollkommnet. Eine Art von Klonieren eines Organismus ohne Eizellen und Samenzellen aus den erwachsenen Zellen. Das heißt also, die Möglichkeit, aus einem erwachsenen Tier durch eine Zellspende das genetisch identische oder aber genetisch veränderte, wenn man da noch einen Schritt einbaut, Tier herzustellen. Klonen, also hier ist ein Schema für das Klonen, was man da alles theoretisch machen könnte. Hier ist die alte Form, das Dolly-Klonen, wo man noch Eizellen nimmt und in die Eizellen dann das Genom der linken Frau oben hinein injiziert und dann heranzüchtet und einer Leihmutter einpflanzt und dann ein Klonkind bekommt, was genetisch identisch mit der Dame oben links ist, weil deren Genom, ein Zellkern, die leere Eizelle, die leergemachte Eizelle hineingegeben worden ist. Also wie gesagt, heutzutage auch ohne Eizellen möglich. Wir können also Menschen auf technischen Wege herstellen. Das dürfte nicht mehr lange schwierig sein. Das Instrumentarium zum Design eines Menschen ist also im Prinzip vorhanden. Das habe ich nun erklärt. Hier ist das Informationspaket jeder Zelle, also die embryonalen Stammzellen können ja nur mit dem, was sie an Informationen bekommen, das ist wie ein Computer, den man füttern muss mit einer Datei und einem Softwareprogramm und so weiter, dann kann er irgendwas Vernünftiges machen. Und so brauchen wir auch die Alleskönner, die Stammzellen, und wir brauchen das entsprechend zugerichtete Informationspaket, das in der DNS als Informationsspeicher vorhanden ist. Die DNS, das war in meiner Jugend, als ich Student war, war das die große Überraschung, wo die berühmte Doppelhelix das erste Mal in der Geschichte der Menschheit abgebildet worden ist. Weitsichtig auch noch gesagt worden ist, es ist uns nicht entgangen, dass das ein Mechanismus ist für die Paarung, die Weitergabe, die Kopierung des genetischen Materials und natürlich auch für die Veränderung, wenn das erstmal ein chemisches Problem ist. Nämlich die Information ist hier kodiert als Buchstabentext. Das war für uns damals war das also ein absoluter Schocker, dass die Natur das Erbmaterial als Buchstabentext schon Milliarden Jahre kodiert hat, bevor in Mesopotamien das erste Mal mit Keilschrift kodiert worden ist. Ein reiner Buchstabentext, bei dem dann natürlich noch viel dazukommt, aber jedenfalls die Essenz der Information besteht darin, dass die vier Buchstaben C, G, A, T, also das sind Kürzel für organische Basen, dass die in einer bestimmten Reihenfolge so aufgereiht sind, wie in einem Buch die Buchstaben. Meine Schlussfragen sind die, werden wir übergehen auf tiefe Neumodellierung der Condition humaine, der menschlichen Bedingungen, Lebensbedingungen, oder lassen wir das besser sein? Es gibt ja eine Bürgerinitiative, One of Us heißt die, die hat in Europa in verschiedenen Ländern 2 Millionen Unterschriften, der Papst und Kardinal Meissner und andere, bis zu 2 Millionen Unterschriften gesammelt, mit dem Ziel, dass in Europa die Forschung an embryonalen Stammzellen wegen des Verbrauchs von künstlich hergestellten Quasi-Embryonen oder Embryonen, das ist eine Definitionsfrage, gesetzlich unterbunden werden soll. Das ist eine Petition, die nach Brüssel gegangen ist, von Brüssel zunächst einmal abgeschmettert. Es geht dabei nur um die Förderung von Forschung, denn die Fragen von Leben und Abtreibung werden ja nicht in Brüssel entschieden, sondern Abtreibung zum Beispiel in den einzelnen Ländern. Aber immerhin, die Forschung an Embryonen verbrauchenden menschliche Stammzellen soll verboten werden. Da gibt es also immerhin 2 Millionen Unterschriften. Ich weiß nicht, ob man für die Verneinung dieser Forderung auch 2 Millionen kriegen würde, das weiß ich nicht. Die Lebenserwartung unserer Spezies weitere 50.000 Jahre. Da gibt es sicher andere Faktoren, die die Lebenserwartung unserer Spezies entscheidend einengen können. Oder eben wollen wir vorwärts zum neuen Menschen mit gesteuerter Evolution. Gibt es schon Ideen für den Design des zukünftigen Menschen? Da habe ich im Internet gesucht, gegoogelt und gefunden, einige Ideen gibt es schon. Also die störende Behaarung ist endgültig weg. Oder er ist mit einer Maschine-Interface verbunden. Oder er ist absolut widerständig gegen Röntgenstrahlung. Oder er ist wunderschön. Das kann man im Internet finden als Entwurf des zukünftigen Menschen, als der Phänotyp, das Aussehen wenigstens. Es gibt ja die Möglichkeit, dass wir uns auch mit Tieren kreuzen. Es ist zum Beispiel nicht sicher, ob es nicht möglich ist, Menschen und Schimpansen zu kreuzen, Hybride herzustellen, so wie man es zwischen verschiedenen Arten, Pferd und Esel, ja auch herstellen kann. Und das ist natürlich durch die moderne Gentechnologie, ist das also weit verbreitet. Ich kann Ihnen Beispiele nehmen, natürlich nicht Menschen zunächst mal, sondern Versuchstiere. Das ist die Fantasie der alten Griechen, eine Chimäre aus 3 verschiedenen Wesen, nicht? Ein Löwe, eine Ziege und eine Schlange. So könnten zukünftige Menschen Chimären aussehen. Hier ist zwischen Reptil und Mensch. Die Frage ist, wenn ich so etwas sehe, und in Science-Fiction-Filmen sieht man ja allerhand, Avatare und so weiter, also Chimären in diesem Fall, sieht also eine Chimäre von Human, Mensch und Reptil nett aus. Tja, da gibt es ja Fans dafür. reicht unsere natürliche Abneigung, der Horror vor Chimären. Dieser Horror reicht der auch aus, wenn solche Chimären hergestellt werden. Hier ist dann eine sympathischere Chimäre hergestellt durch Bildverarbeitung. Ein Hundemensch, würden wir den akzeptieren, wenn er sprechen und reden könnte und denken könnte oder so, glücklich oder unglücklich sein könnte, lachen könnte. Das soll die Fantasie beflügeln, ob wir in diese Technologie hineingehen wollen. Es ist Zeit, darüber nachzudenken. Oder bleiben wir bei der klassischen Form der Menschenherstellung? Das ist die Frage an uns. Also, ich bin ja nicht der Experte. Wir alle sind Experten oder Nicht-Experten. Sagen Sie Ihre Meinung dazu.
Soweit der Molekularbiologe Jens Reich. Sein Thema: Design des Menschen und sein neues Selbstbild.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.